Ich freue mich, mit euch heute Morgen ein Stück einzusteigen in Gottes Wort. Und wir machen ein bisschen Fortsetzung vom letzten Mal in einer Hinsicht. Aber auch wenn ihr euch gerade hingesetzt habt, lade ich euch ein, mit mir zu stehen und auf Gottes Wort zu hören und den Predigttext für die Predigt heute Morgen zu lesen. Wir schlagen auf das Buch der Sprüche. Sprüche 26, Vers 4 und 5. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Sprüche 26, 4 und 5. Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich werdest. Antworte aber dem Toren nach seiner Torheit, dass er sich nicht weise dünke. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Ich habe die Predigt überschrieben mit Antwortpflicht. Nein, danke. Man könnte vielleicht auch sagen, klug schweigen, weise reden, nicht jede Frage verdient deine Antwort. Als ich das erste Mal mit diesem Text so richtig in Kontakt kam, im Bewusstsein, viele Jahre her, fragte mich der Geschäftsführer eines Missionswerkes: Hast du diesen Text gelesen? Kennst du diesen Text? Wir haben den gemeinsam gelesen und er sagt, das ist doch ein Widerspruch. Was soll ich denn nun machen? Soll ich antworten oder soll ich nicht antworten? Tja, ich dachte, Mensch, jetzt habe ich 5 Jahre Theologie studiert irgendwie. Den Text haben wir nicht behandelt. Was mache ich jetzt mit so einem Text? Ich war einigermaßen sprachlos. Ich dachte, ich könnte so auf jedes schnell eine Antwort geben. Nee, war nicht so. Sage ich ganz ehrlich. Ich war schlicht überfragt. Ja, ist einige Jahre her, ist viele Jahre her. Und der Text ist mir irgendwo im Sinn geblieben. Ja, natürlich im Laufe der Jahre mehr gelesen, mehr Bibel studiert, mehr in Gottes Wort gelernt. Und heute würde meine Antwort schon etwas anders ausfallen. Die Kurzform ist, soll ich antworten oder nicht? Die Kurzantwort ist, das kommt drauf an. Die Langfassung geht ein paar Minuten länger. Dafür sind wir heute Morgen hier zusammen. Warum glaube ich, dass das kein Widerspruch ist, diese beiden Sätze? Schlicht und einfach deshalb, weil es kein Gesetzestext ist. Wir sind in den Sprüchen. Das ist nicht Tora, das ist kein Gesetzestext, sondern die Sprüche gehören zu den Weisheitstexten. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir reden allgemein von der Weisheitsliteratur in der Bibel. Und wenn ihr so euer normales Altes Testament aufschlagt, in euren Bibeln mal blättert, sind das im Alten Testament ungefähr 20% der Bibel. 20% sind Weisheitsliteratur. Dazu rechnet man gewöhnlicherweise das Buch Hiob, ein sehr altes Buch mit viel Weisheit, manchen Fragen. Natürlich die Psalmen weit überwiegend, dann eben das Buch der Sprüche, Buch Prediger, daraus hatten wir letzte Woche die Predigt, und nicht zuletzt das Hohelied. Insofern würde ich sagen, bei 20% Umfang im Alten Testament ist es weise, wenn wir regelmäßig, meist in der Sommerzeit, aber auch sonst vielleicht zwischenrein, unsere sonstigen Predigtreihen ein bisschen unterbrechen, etwas innehalten und uns auch mit Texten aus der Weisheitsliteratur beschäftigen. Hier im Buch der Sprüche heißt es in Kapitel 9, Vers 10, der Anfang aller Weisheit. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe. Ehrfurcht vor dem Herrn. Denn den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Gott, dem Herrn, vor dem einzig wahren Gott. Das soll uns prägen, das soll uns eine Leitlinie sein. Auch wenn es dort mitten in Kapitel 9 steht, aber es ist ein wesentlicher Gedanke und der soll auch ein Stück weit hier in dieser Predigt zum Tragen kommen. Es geht nicht nur einfach um menschliche Weisheit. Ja, die gibt es in einem gewissen Maß auch. Wir könnten gar nicht leben ohne ein gewisses Maß an Weisheit. Gott hat uns so gemacht. Das gehört auch ein Stück weit zur allgemeinen Gnade Gottes. Und doch redet Gott noch von mehr und wirklich wahre, echte Weisheit beginnt dort, wo wir eine gesunde Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott haben. Der Predigttext der letzten Woche aus Prediger 7 lautete: Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Ihr erinnert euch, ja? Wie war das noch? Wie viele denken, ach, die gute alte Zeit. Naja. Was sagt der Prediger? Denn du fragst das nicht in Weisheit. Das heißt, letzte Woche hatten wir eine Predigt über das Fragen in Weisheit. Heute wollen wir uns ein bisschen mit Antworten in Weisheit beschäftigen. Was heißt es, in Weisheit zu antworten oder auch mal nicht zu antworten? Wir wollen zunächst mal ein bisschen der Frage nachgehen, was meinen diese beiden Perspektiven? Hier in Vers 4 und Vers 5 in Sprüche 26, antworte nicht oder antworte. Und dann ein Stück zurücktreten und ein bisschen grundsätzlicher fragen, was ist Weisheit? Was meint Gott damit, wenn er hier in diesen Büchern, diesen Texten von Weisheit spricht? Was ist der Unterschied zum Gesetz Gottes, zu den Geboten Gottes? Ich lese nochmal den Predigttext in einer etwas moderneren Übersetzung nach der Hoffnung für alle zunächst mal. Antworte nicht auf eine dumme Frage, sonst begibst du dich auf die gleiche Ebene mit dem, der sie gestellt hat. Variante 2 oder Vers 5. Oder gib die passende Antwort auf eine dumme Frage, so merkt der, der sie gestellt hat, dass er nicht so klug ist, wie er denkt. Ach, das trifft es schon ziemlich gut. Und noch eine zweite Übersetzungsvariante aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Gib dem Dummkopf keine Antwort, die seiner Dummheit entspricht, sonst wirst du ihm gleich. Vers 5. Gib dem Dummkopf eine Antwort, die seine Dummheit verdient, sonst hält er sich für klug. Auch gut ausgedrückt. Jetzt stellt sich natürlich ein bisschen die Frage um alles in der Welt. Was macht der Prediger hier? Was redet er? Er redet, Luther-Übersetzung, von dem Tor. Andere übersetzen von einem Narren. Hier haben wir jetzt den Dummkopf. Wir könnten allgemein sagen, es geht um Menschen, die töricht reden, töricht denken, am Ende vielleicht auch töricht handeln. Dieser Begriff ist das klassische Gegenstück zu dem, der Weise denkt, weise redet, weise handelt. Ich habe mal ein bisschen geschaut, wie oft dieses Wort vorkommt im Alten Testament. Tja, ungefähr 70 Treffer habe ich gefunden. Dreimal in den Psalmen und der Rest verteilt sich auf 3/4 Sprüche und 1/4 Buch Prediger. Das heißt, also das Gesetz Gottes, die Tora, redet nirgends von dem Dummkopf. Ja, das ist ein typischer Begriff der Weisheitsliteratur. Und das ist nicht unwichtig, zunächst mal so als Befund festzuhalten. Schauen wir ins Neue Testament, finden wir diesen Begriff, das Gegenstück dann dazu entsprechend auch. Selbst Jesus benutzt das durchaus mal. Er sagt auch den Pharisäern mal, ihr Narren. als es um die Frage geht, wie ist denn das mit der Reinheit? Sie kümmern sich um die Reinheit, die äußere Reinheit von Bechern und Schüsseln, muss alles geputzt und dies und das und jenes sein. Und er sagt, was ist mit eurem Innern, was ist mit eurem Herzen? Ihr Narren, wenn ihr glaubt, das Äußere sei so wahnsinnig wichtig und vergesst das Innere. Vielleicht mag der eine oder andere sagen, Moment mal, Jesus hatte aber auch noch was anderes gesagt, oder? Bergpredigt, war da was? Matthäus 5, Vers 22, redet Jesus davon, wenn du deinen Nächsten einen Narren nennst, dann bist du des höllischen Feuers schuldig. Du denkst, Moment mal, was sagt er? Und dann hält er sich selber nicht dran? Dann nennt er die Pharisäer so? Was passiert hier? Auch da ist jetzt nicht unser Thema heute Morgen. Es kommt auf den Kontext an, es kommt auf den Zusammenhang an. Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Jesus weiß schon, was er tut. Das ist bei uns Menschen manchmal nicht immer so. So manchmal gibt es so gewisse Doppelstandards dann. Das Problem haben wir bei Jesus nicht. Keine Sorge. Aber das wäre ein Thema für eine eigene Predigt. Unser Text in den Sprüchen redet nicht nur von dem Toren, von dem Narren, von dem Dummkopf, sondern dann gibt es einen zweiten Begriff. Bei Luther ist der Unterschied dann gar nicht so zu sehen. Er spricht dann wieder von Torheit, von Dummheit. Im Hebräischen tatsächlich ein ganz anderer Begriff. Kommt nicht ganz so häufig vor. Aber auch da, der Befund ist recht eindeutig. Zweimal Psalmen, der Rest Sprüche. Also alles, was wir hier an Kernbegriffen haben, ist typisch Weisheitsliteratur. Wir haben also zwei Handlungsoptionen. Das eine ist, nicht antworten, weil der Fragesteller sonst vermutet, dass er auf der gleichen Ebene steht. Zweite Variante ist, doch antworten, weil sich der Fragesteller sonst fälschlich für klug hält. Das sollte dann auch nicht sein. Ich gebe euch ein Beispiel, um das ein bisschen zu illustrieren. Einige Jahre her, Anfang der 90er Jahre, erschien ein Buch, parallel auf Englisch und Deutsch, von zwei amerikanischen Autoren, Michael Bajan und Richard Lay, Verschlusssache Jesus, die Qumran-Rollen und die Wahrheit über das frühe Christentum. Das hatte in Deutschland dann auch einen ganz guten Zulauf, weil dem Vernehmen nach, also nicht zuletzt Thomas Gottschalk, einen der beiden Autoren mal, ich weiß nicht, zu Wetten, das oder irgendwas eingeladen hatte und gab ja da gewisse Einschaltquoten und das fanden die Leute spannend. Und es verkaufte sich 10.000-fach, wahrscheinlich 100.000-fach. Ein reißerisches Buch mit wilden Behauptungen über die Qumran-Rollen, die Schriftrollen vom Toten Meer, was sie alles über Jesus erzählen worden würden, die Apostel und die frühe Kirche, die waren eigentlich viel zu alt dafür, weil die Texte waren 100, 200 Jahre älter im Wesentlichen als Jesus und die Urgemeinde. Aber so ganz im Detail muss man ja das vielleicht gar nicht sich angucken. Naja, würde alles bekannt werden, behaupteten die Autoren, müsste die Lehre der Kirche völlig geändert werden. Paulus war ein Geheimagent, wenn wir das mal so richtig gucken. Der hat eigentlich das Christentum erfunden. Wildes Zeug. Der Vatikan hätte den Daumen drauf. Die haben dafür gesorgt, dass Jahrzehnte, also kaum was veröffentlicht wird, nur so kleine Schnipsel, kleine Teile. Angeblich seien nur 20% veröffentlicht, 80% würden unter dem Deckel gehalten. Tja, was macht man mit sowas? Die Leute haben das gelesen. Also ich habe gestern noch mal geguckt, bei Amazon so die Bewertung. Ja, toll, mal eine andere Perspektive. Ja, so unglaublich, was der Vatikan und überhaupt und außerdem. Also wir schreiben das Jahr 2026, ja. Und immer noch kann man sowas da lesen. Naja, beschäftigt man sich ein klein bisschen mit der Materie, stellt man recht schnell fest, ganz so einfach war das nicht. Das war damals ein kleines Team in den 50er Jahren, Ende der 40er sind diese Schriftrollen gefunden worden, 1948, 49, 50 und dann so über die Jahre ein bisschen verteilt. Es war ein kleines Team, es waren ursprünglich 7 Forscher. Mit wenig Zeit, wenig Geld. Die haben oft nur in den Sommerferien, in den Semesterferien, sind die dann mal ein paar Wochen da irgendwie nach Jerusalem, nach Amman, haben an den Rollen geforscht. Auch die 80-20-Geschichte, da war nur ein Körnchen Wahrheit dran. Weil die 20%, die veröffentlicht waren, machten 80% des Textumfangs aus. Das waren nämlich die großen Stücke, wo es mal wirklich Rolle am Stück gab. Manche haben vielleicht mal gehört, es gibt so eine Jesaja-Rolle, so 6,5 Meter lang. Aber das ist halt offiziell ein Schnipsel, 6,5 Meter. Das war aber die Ausnahme, die absolute Ausnahme. Die 20% Textumfang, die fehlten, machten aber 80% der Fundstücke aus und die wurden immer kleiner. Und dann war es kaum noch eine Briefmarke groß, so ungefähr. Mittlerweile, seit 2001, ist alles veröffentlicht. Man kann das in Büchern nachlesen, es wird sukzessive online veröffentlicht. Jeder Forscher, der will und wer auch sonst Interesse hat, kann sich alles angucken, auch das kleinste Schnipsel. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, wie das aussah. Ihr seht da so ein paar schöne Schachteln. Mit denen kamen die Beduinen. Immer wieder und immer wieder brachten sie solche Schnipsel. Wir blättern mal eins weiter und sehen da, wie das dann aussieht in Jerusalem. Da auf Tischen haben sie diese Schnipsel hingepackt, angefangen zu puzzeln. Wir sehen auf dem Bild und können noch eins weitergehen. Professor Klaus Huno Hunziger, der einzig Deutsche war in dem damaligen Schriftrollenteam, ein evangelischer Theologe, hat ganz lange Zeit hier in Hamburg, in Norderstedt gelebt, war hier vor 18 Jahren mal in der Arche, stand hier und hat einen Vortrag gehalten. Wir haben noch ein Interview mit ihm aufgezeichnet, da hinten in der Ecke haben wir eine Qumran-Höhle nachgebaut, Lutz hat das aufgezeichnet, muss mal noch irgendwie bis nach YouTube kommen. Er war hier, wenn wir ein Bild weitergehen, dann sehen wir ihn als Emeritus, wie er noch sitzt und ein bisschen puzzelt. Da ist keine Verschlusssache Jesu gewesen. Ein letztes Bild, vorletzte. Das ist die offizielle Publikationsreihe DGD, Discoveries in the Judean Desert, also die Ausgrabung, die Texte aus der judäischen Wüste sind da alle veröffentlicht und wie gesagt, heute alles online zunehmend greifbar. Ein letztes Bild, der liebe Alexander Schick, dessen Mentor Professor Hunziger war von der Bibelausstellung in Sylt, der auch mit unserer Gemeinde hier eng verbunden ist. Er sitzt seit vielen Jahren auch immer wieder direkt an den Schnipseln. Das ist hier in Jerusalem im Schrein des Buches. Ja, und Alexander, der arbeitet halt tatsächlich mit den Forschern zusammen, auch zum Teil mit an den Schnipseln. Nichts ist geheim, alles ist offen, keine Verschlusssache, kein Vatikan hat je irgendwo den Daumen drauf gehabt. Vielen Dank an die Technik. Was machen wir jetzt mit diesem Befund? Ein wildes Buch auf der einen Seite, soll ich antworten, soll ich nicht antworten? Also nicht ich persönlich. Ja. Es gab viele Forscher, Wissenschaftler, die gesagt haben, um Himmels Willen, ich kann da nicht antworten, völlig ausgeschlossen. Das würde bedeuten, ich gebe dem anderen also praktisch einen Status, dass der ist ja quasi dann auf derselben Ebene. Ich wertschätze ihn so, also dass er es würdig ist, im akademischen Betrieb so quasi auf der gleichen Ebene zu stehen. Das kann ich mir nicht leisten aus akademischen Gründen. Antworte dem Toren nicht, damit er dir nicht gleich werde. Und dann gab es andere, die gesagt haben, aber wenn gar keiner antwortet, dann denken die Autoren, ja, scheint ja keine Gegenargumente zu geben. Muss ja stimmen. Und dann dachten andere Autoren, doch nicht, man muss was machen, man muss was schreiben. Und bei uns in Deutschland waren das dann dankenswerterweise zwei Theologen Otto Beetz und Rainer Riesner, die dann 1993 ein Buch dazu geschrieben haben. Das ist grundsätzlich auch noch mit einem neuen Titel immer noch alles lieferbar. Jesus, Qumran und der Vatikan hieß das ursprünglich, und so die letzte Ausgabe ist von 2007, Verschwörung um Qumran, Jesus, die Schriftrollen und der Vatikan. Also wen das interessiert, das Material gibt es noch, ist durchaus spannend zu lesen. Und der Alexander, der sagte mir noch, er hatte über die Jahre auch viele Vorträge zu diesem Thema und sagte, man glaubt es ja nicht, aber Gott hat manchmal Humor. Da lesen Leute dieses wilde Buch von Bajan and Lay und dann stoßen sie doch mal auf die andere Seite und sagen, jetzt will ich es aber wissen. Fang an, die Bibel zu lesen, und sagte, ich habe mehrere Zeugnisse gehört von Menschen, die auch in seinen Vorträgen waren, gesagt, ich habe mich dadurch bekehrt, ich bin dadurch zum Glauben gekommen. Erst dieses wilde Buch gelesen, noch eine vernünftige Entgegnung gelesen, Bibel gelesen, Gott hat gesprochen, sie haben zum Glauben an den einen wahren Gott gefunden. Preis dem Herrn. Antworten oder nicht antworten, ist am Ende eine Frage der Weisheit. Da gibt es keine pauschale Antwort darauf. Kommt auf die Umstände an. Kommt auch ein bisschen drauf an, wer bin ich, wo stehe ich. Zweites kleines Beispiel, auch ein Buch, 10, 12 Jahre vielleicht her, erschien ein Buch zur Erwählungslehre, recht kritisch. Kam dann auch hier in die Gemeinde mit rein, dann hieß es, ja, hast du das gelesen? Du hast es immer so richtig gezeigt. Ihr liegt ganz falsch, das geht gar nicht. Und ich sage ausdrücklich, ich sage jetzt mal keinen Namen, keinen Titel, aber ich rede nicht davon, dass der Autor ein Dummkopf war oder ist, ganz ausdrücklich. Aber es war ein kritisches Buch und es betraf uns als Gemeinde auch ein Stück weit. Unsere Theologie. Ich weiß, dass unser Pastor Wolfgang Weger da dran war, der irgendwie auch persönlich betroffen war. Soll man antworten oder soll man nicht antworten? Ich bin verschiedentlich gefragt worden, hast du das gelesen? Ich wollte erst nicht. Ich habe es dann doch gelesen, habe es dann zweimal gelesen. Irgendwann dachte ich, naja, irgendwie gar nichts schreiben ist irgendwie auch doof. Habe dann später mit Wolfgang noch gesprochen, er sagte, ja, ich hatte angefangen zu schreiben, ich habe wieder aufgehört. Ich bin zu persönlich betroffen irgendwie. Wäre nicht weise gewesen. War dann ganz froh, dass ich was geschrieben hatte. Wen das interessiert, der wird im Mediencenter fündig. Ist dann nicht eine Buchrezension geworden, sondern ein ganzes kleines Buch. Aber auch da stellte sich die Frage, antworten oder nicht antworten. Das ist eine Frage der Weisheit, nicht eine Frage des Gesetzes. Treten wir ein kleines Stückchen zurück und fragen mal ganz grundsätzlich, was ist denn Weisheit? Worum geht's denn? Wir sind ja in den Sprüchen. Wir blättern mal ein ganz, ganz klein bisschen zurück. Wir sind gar nicht weit weg von unserem Text. Kapitel 25, Vers 16. Sprüche 25, Vers 16. Findest du Honig, so ist davon nur so viel du bedarfst, dass du nicht zu satt werdest und speist ihn aus. Findest du Honig? Ist nicht zu viel. Die Frage ist, wie viel ist zu viel? Das kommt drauf an. Das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist Weisheitsliteratur. Vor vielen langen Jahren habe ich selber mal Bienen gezüchtet. Das heißt, ich habe den Honig nicht einfach nur gefunden, sondern ich habe den regulär geerntet dann im Herbst sozusagen. Naja, und wenn man dann die Gläser abgefüllt hat und dann ist da im großen Bottich noch einiges drin, da kann man so mal richtig schön mit dem Finger da Mengen an Honig. Man sollte vorsichtig sein, dass man nicht zu viel isst. Wäre schade drum, sonst mag man ihn irgendwann nicht mehr. Das ist meinem Vater mal so gegangen, nicht mit Honig. Als er Teenager war, ein paar Tage her, man sich denken kann, wir kommen aus dem Osten und er fuhr zu seiner Tante nach West-Berlin. Da gab es Bananen. Und er aß Bananen, was es gab. Es war am Ende zu viel. Nach einem Tag hatte er zu viel Bananen gegessen, er mochte keine mehr. Naja, er fuhr wieder heim, da war das dann auch nicht mehr das Problem. Weil bekanntermaßen die Banane, sie ist ja ziemlich krumm und macht deswegen immer einen großen Bogen um die DDR. Und als wir dann Kinder waren, wir waren auch nicht traurig, dass Vater, also wenn es da mal eine Banane gab, die nicht so mochte. Ja, das war für uns angenehm. Nach der Wende gab es wieder Bananen. Mein Vater fing langsam an, wieder Bananen zu mögen. So ganz langsam. War das Sünde? Nein. Aber es war nicht sonderlich klug, so viele Bananen zu essen. Wie viel ist zu viel? Kann man so pauschal nicht sagen. Aber hier merken wir schon den Unterschied zwischen Geboten, zwischen Gesetz auf der einen Seite und Weisheit auf der anderen Seite. Ich möchte mit euch noch ein anderes Beispiel, ein aktuelles Beispiel anschauen, wo wir auch diesen Unterschied und das Zueinander und Miteinander von Gesetz und Weisheit ein bisschen vielleicht anschauen können, ein bisschen illustriert finden. Ein ganz aktuelles Beispiel sozusagen, Fußball. Es gibt Regeln, die stecken einen gewissen äußeren Rahmen ab. Fußballregeln. Was innerhalb dieses Rahmens geschieht, definieren die Regeln, also die Regeln stecken den Rahmen ab, aber was dann innerhalb des Rahmens sozusagen geschieht, das sagen die Regeln nicht. Zunächst mal ganz grundsätzlich. Das heißt, wir haben faktisch, solange man sich im Rahmen der Regeln bewegt, eine große Freiheit. Welcher Spieler läuft wohin, welche Spielzüge laufen, das sagen die Regeln nicht. Das sollen sie nicht, das können sie nicht. Das ist alles letztlich eine Frage von Weisheit. Wenn wir ein klein bisschen in die Geschichte gucken, 1863 fing das an, in London wurde die Football Association gegründet. Die haben das erste Mal so ein bisschen Regeln aufgesetzt. Die haben nicht gesagt, also Paragraph 1, maximale Länge des Spielfelds 200 Yards, gut 180 Meter, die Breite 100 Yards. Da denkt man, ist das nicht klar, muss ja irgendwie ein Spielfeld geben. Nee, das war nicht immer klar. Früher spielten die zwischen zwei Dörfern und irgendwie jeweils in den Dörfern war dann, was wir heute Tor nennen würden. Naja, also das kann sich dann ziehen, je nachdem, wie weit die Dörfer auseinander sind. Irgendwann 1863 haben gesagt, nee, das muss nicht sein. Wir definieren mal maximal die Länge. Na schön. Die abgegrenzt werden sollte das durch Stangen, auch das Tor, zwei Stangen rechts und links, 8 Yard Abstand. Man fragt sich, warum nicht 9 oder 7? Naja, 8 Yards. Gab da schon eine Abseitsregel, habe ich gelesen, die aber oft geändert wurde. Aber das ist ein Thema für sich. 20 Jahre später sagte man, ach, die Fahnen sind ja schön da so außen, aber vielleicht wäre so eine weiße Linie, vielleicht wäre das besser, wäre das hilfreicher. Also hat man Linien gezogen. Nochmal 10 Jahre später, wir sind dann in Deutschland, in Jena, in Thüringen, hat man auch mal Regeln verfasst. Paragraph 1, der Spielplatz soll von Bäumen und Steinen frei, möglichst eben und mit niedrigem Gras bewachsen sein. Also wirklich, also nicht so ein kleiner Strauch, ein paar Blümchen, wäre doch nett eigentlich, oder? Und so ein paar Steine, was haben die nur? Ist das nicht sehr gesetzlich da? Also wir sind in Deutschland, es gibt eine Fußnote. Erwünscht ist auch Sandboden, zugfreie Lage, geringe Entfernung vom Orte, die Nähe des Wassers. So. Ist das gesetzlich, wenn man das so festlegt? Den äußeren Rahmen zu definieren? Ist das nicht eine Begrenzung, eine Einengung der Spieler? Ja, formal ja, natürlich. Und trotzdem würde jeder sagen, der halbwegs bei Verstand ist, das macht eine Menge Sinn. da gar nichts zu definieren. Das zerbröselt, dann läuft man wirklich bis in den nächsten Ort. Nee, das macht ja keinen Spaß. Insofern, diese Regeln sind hilfreich, sind gut. Sie ermöglichen ein schönes Spiel. Sie garantieren es bekanntlich nicht. Der Schiedsrichter ist der, der für die Regeln, also quasi für das Gesetz zuständig ist. Der Trainer ist eigentlich zuständig mehr für das, was dann innerhalb der Regeln passiert. Für das, wo die Spielzüge laufen hin und her, was man so und anders machen kann und keine zwei Spiele sind gleich. Der ist quasi für die Weisheit zuständig. Springen wir mal ein bisschen raus aus dem Bild und gehen nochmal in den Bibeltext. Direkt ganz am Anfang, in den Schöpfungsbericht. Ich glaube, der Schöpfungsbericht gibt uns eine Idee davon, wie das Zueinander von Gesetz und Weisheit auch da gut zu verstehen ist und zu illustrieren ist. Gott steckt im Schöpfungsbericht einen ziemlich großen Rahmen ab. Und wenn wir fragen, was soll der Mensch essen? Im Paradies, nicht gebratene Tauben, das war noch nicht. Was sagt Gott? Ich habe euch alle Pflanzen, alle Bäume, die Samen bringen, zur Nahrung gegeben. Alles. Ihr könnt alles essen. Und dann sagt er, na, mit einer Ausnahme. 1. Mose 2, Vers 17, einen Baum, den lasst ihr sein. Ich hätte schon gleich gesagt, den rührt nicht an. Nee, das hatte Gott nicht gesagt, bekanntermaßen. Von einem Baum, vom Baum der Erkenntnis sollt ihr nicht. Ihr habt alles, alles. Das ist eure freie Entscheidung, ob ihr einen Apfel esst, ob ihr Salat esst, Kartoffeln, Tomaten, was auch immer. Und wie der Speiseplan aussieht, up to you, ist eure Sache. Du kannst jeden Tag neu entscheiden und wieder neu mixen und neue Rezepte machen. Gott hat wahnsinnig viel Freiheit gegeben. Einen Baum, einen einzigen Baum hatte er ausgenommen. Dann lesen wir Kapitel 3, Vers 1, kommt die Schlange. Dann sagt sie, also wie war denn das? Hat Gott wirklich gesagt, also ihr dürft von keinem Baum essen? Was ist denn das für ein Gott? So ein Spielverderber? Alles ist verboten? Wenn ihr auf mich hört, dann habt ihr so richtig Freiheit, sagt die Schlange. Es war eine glatte Lüge. Gott hatte nicht alles verboten, ganz im Gegenteil. Er hatte alles erlaubt und einen einzigen Baum ausgenommen. Irgendwie habe ich den Eindruck, diese Botschaft der Schlange hat sich nicht geändert. Es geht dann eher danach, wirst du Christ, darfst du nichts. Alles verboten, alles schön in dieser Welt, alles, was Spaß macht. Nee, das ist die Botschaft der Schlange. Das hatte Gott nicht gesagt. Richtig verstanden ist das Gesetz Gottes, das Gebot Gottes, nämlich ein Gesetz der Freiheit, wie es Jakobus zweimal direkt so formuliert. Wir haben nicht die Zeit, das in Ruhe anzuschauen, aber wer mag, lest mal, Jakobus 1, Jakobus 2. Kommt das zweimal vor? Recht verstanden ist das Gesetz ein Gesetz der Freiheit. Es steckt den äußeren Rahmen ab und gibt innerhalb dieses Rahmens wahnsinnig viele Möglichkeiten, riesige Möglichkeiten. Weisheit ist dort nötig. Es ist dann nicht die Frage, ob das Sünde ist oder nicht, ob ich so rum oder andersrum entscheide. Ob ich heute Salat und morgen Gurken esse oder Tomaten oder Äpfel oder was. Das hat nichts mit Sünde und Nichtsünde zu tun, sondern mit Weisheit. Ausgewogene Ernährung, ja, da kann man drüber philosophieren und in vieler Hinsicht zu Recht zunächst. Wer die ganze Woche nur Gurken isst, dem fehlt am Ende schon noch irgendwas. Keine Frage. Das ist aber Weisheit. Mit dem Schöpfungsbericht ist bekanntermaßen nicht alles gegeben. Gott geht dann schon noch mal ein Schrittchen weiter und es gibt mehr Gebote. Er gibt seinem Volk Israel zentral 10 Gebote und eine Menge Ausführungsbestimmungen. Auch da in den 10 Geboten, es ist ein knapper Text. Auch er steckt nur den äußeren Rahmen ab. Auch da nur ein kleines, winziges Beispiel. So mittendrin steht eben einfach auch, du sollst die Ehe nicht brechen. Ja, damit sind ein paar rote Linien definiert, wenn wir den biblischen Kontext uns anschauen. Das ist nicht unser Thema heute, die Zeit reicht dafür nicht. Aber wir haben eine Idee, spätestens wann die Ehe wirklich gebrochen ist. Was der Text nicht sagt, wie geht denn eine gute Ehe? Der Text sagt nicht, naja, jede Woche rote Rosen oder vielleicht mag die Frau ein paar andere Blümchen, aber jede Woche muss schon sein. Das sagt der Text nicht. Oder sagt der Text einmal im Jahr Kanufahren? Wer hat sich schon angemeldet als Ehepaar? Sagt der Text nicht. Da sagt Gott, das ist deine Sache. Überleg mal, was tut euch gut? Wie funktioniert eine gute Ehe? Wie könnt ihr Zeit miteinander verbringen? In den ganz unterschiedlichen Bereichen. Was freut euch? Aber das ist eine Frage von Weisheit. Das funktioniert nicht für jedes Paar gleich. Muss es auch nicht. Gott liebt Vielfalt. Bei alledem müssen wir am Ende sagen, wir brauchen Gottes Hilfe. Ich habe Jakobus kurz erwähnt und dieser gleiche Jakobus, der schreibt im 1. Kapitel gleich am Anfang, Kapitel 1, Vers 5. Wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie, nämlich die Weisheit, ihm gegeben werden. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Das sollten wir tun. Oder nochmal zurück in unseren Text in Sprüche 26. Wenn man ein paar Verse runterliest, Vers 12, heißt es dann, wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, der denkt, er wäre weise, ja, da ist für einen Toren, für einen Dummkopf mehr Hoffnung als für ihn. Uff. Da ist Salomo schon ziemlich deutlich. Also wer sich selbst für weise hält, nee, keine gute Idee. Wir sind nicht weise von Natur aus. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen Gottes Hilfe, wir brauchen Gottes Weisheit. Also, eine weise Haltung ist schlicht, sich des eigenen Mangels bewusst zu sein, Gott um Hilfe zu bitten. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, und damit zitiere ich einen letzten Text aus den Sprüchen. Was kann das praktisch heißen? Sprüche 15, Vers 22. Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Wir sagen manchmal so im Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Das hat auch seine Berechtigung, je nach Kontext. Ja, klar, wer wollte das leugnen? Aber wenn es um Beratung geht, sagt Gott, wo viele Ratgeber sind, wo man sich viel miteinander berät, da gelingen Pläne. Das heißt, ja, lass uns zu Gott beten, dass er uns Weisheit gibt und ansonsten lass uns miteinander, sei es nachher im Café, sei es in den Hauskreisen, wo auch immer, lass uns miteinander beraten. Und wenn es Kochrezepte sind, aber auch für die ernsten Fragen des Lebens. So viele Fragen, die uns täglich umtreiben, sind nicht eine Frage von Sünde oder Nichtsünde. Ich glaube, dass wenn wir mal Statistik machen würden, was glaube ich nicht realistisch ist, würden wir merken, viel mehr Fragen haben damit zu tun, was ist weise, was ist klug, was ist sinnvoll im Moment, was kann ich leisten, was hat Gott mir an Gaben und Fähigkeiten und Aufgaben gegeben. Und wir haben so viele Möglichkeiten in dieser Welt, Gott sei es gedankt, aber es ist auch eine Herausforderung, dann gut und weise zu entscheiden. Und so möchte ich euch ermutigen, einerseits zu Gott zu rufen, zu Gott zu schreien, sagt, Herr, ich brauche Weisheit. Und auf der anderen Seite, geh zu deinen Geschwistern in der Gemeinde, zu wem auch immer, wo du merkst, da ist etwas von dieser göttlichen Weisheit. Berate miteinander. Frag Gott miteinander. Was heißt das für mich? In dem Sinne, soll man antworten oder nicht? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Frage Gott in solchen Situationen und frage deinen Nächsten und dann komme zu Gottes Ehre zu einer weisen Entscheidung.